SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Josef Karcher, guten Abend. Wir beginnen mit der Eilmeldung dieses Abends. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat überraschend die ukrainische Großstadt Kharkiv im Nordosten des Landes unweit der russischen Grenze besucht. Als erstes Regierungsmitglied überhaupt nahe der Front. Diese Stadt ist ein Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs, sagte Baerbock. Jetzt zum Thema des Tages. Noch ist Deutschland ein Autoland. Das bedeutet zweierlei. Die meisten Wege werden mit dem Auto zurückgelegt. Und die Autoindustrie ist der zentrale Wirtschaftsfaktor. Angesichts der Klimakrise hat das klassische Modellauto zumal mit Verbrennermotor Kratzer abbekommen. Die Hersteller müssen umdenken und umbauen in Richtung E-Mobilität. Schaffen die das rechtzeitig? Und was muss der Staat tun? Diese Fragen wurden auf dem sogenannten Mobilitätsgipfel besprochen, zu dem Olaf Scholz die Autobosse ins Kanzleramt geladen hatte. Nicht öffentlich das Ganze. Daran und nicht nur daran hat sich Kritik entzündet. Jan Zimmermann.
Die Erwartungen an das Treffen sind gering, zumindest bei Klima- und Umweltschutzverbänden. In der Vergangenheit seien schon viele Autogipfel ohne konkrete Ergebnisse und ohne Wirkung zu Ende gegangen, sagt Martin Kaiser aus der Geschäftsführung von Greenpeace Deutschland. Klimaschützer und Verbände aus der Bahn- und Fahrradbranche kritisieren, dass der Fokus des Treffens im Kanzleramt zu sehr auf dem Auto liege. Sie fordern einen Mobilitätsgipfel, der diesen Namen auch verdient. Die Mobilität der Zukunft müsse mit weniger Autos und mehr Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr gestaltet werden, so die Geschäftsführerin der Umweltorganisation BUND, Antje von Brok.
Und genau hier haben wir nachgefragt, bei der Fahrradlobby. Die Geschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, Ann-Kathrin Schneider, hält das Fahrrad für das Verkehrsmittel der Zukunft. In SWR aktuell sagte sie, was nötig sei.
Uns wichtig ist, was unser Ziel ist, dass Deutschland bis 2030 zum Fahrradland wird. Und das heißt, dass ein Drittel aller Wege in Deutschland mit dem Rad zurückgelegt werden. Im Moment sind es 10% der Wege und diese Zahl stagniert seit langem. Und das ist das Besondere in der Situation, in der wir sind. Die Menschen wollen gern Fahrrad fahren, die Menschen kaufen sich Fahrräder, aber sie fahren oft immer noch mit dem Auto zur Arbeit, weil es nicht genügend Fahrradwege gibt. Also da ist wirklich die Politik jetzt gefragt, uns allen zu helfen, Deutschland zum Fahrradland zu machen.
Tagtäglich landen Tonnen von Lebensmitteln in den Abfallcontainern von Läden und Ketten, viele noch genießbar. Wer davon etwas herausholt und die Fälle haben zugenommen, der macht sich strafbar. Doch dies soll sich ändern. Claudia Plass.
Bundesagrarminister Özdemir und Bundesjustizminister Buschmann werben in einem gemeinsamen Brief an die Justizministerinnen und Minister der Länder dafür, Strafverfahren wegen des sogenannten Containerns einzustellen. Und zwar, wenn es so wörtlich die Umstände im Einzelfall zulassen. Die Minister schlagen vor, entsprechende Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren zu ändern. Konkret sollen Menschen nur noch dann belangt werden, wenn ein Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung vorliegt, wenn zum Beispiel ein Tor aufgehebelt wird, um an die Lebensmittel zu gelangen. Mit ihrem Vorstoß will die Bundesregierung dafür sorgen, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden, wie der Grünen-Politiker Özdemir betonte.
Rund 5 Millionen Kleinkinder unter 5 Jahren sind 2021 nach UN-Schätzungen gestorben. Weitere 2,1 Millionen Kinder und junge Menschen bis 24 Jahre. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf mit. Dies entspricht einem Todesfall alle 4,4 Sekunden. Dagegen hilft vor allem eine bessere Gesundheitsfürsorge. Im SWR dazu Christine Kammann von UNICEF.
Ganz konkret soll die Neugeborenensterblichkeit in jedem Land der Erde auf maximal 12 pro 1000 Lebendgeburten und die Kindersterblichkeit für Kinder unter 5-Jährigen auf maximal 25 pro 1000 Lebendgeburten gesenkt werden. Und da muss jetzt noch ganz, ganz viel passieren, weil wir sehen, dass die Fortschritte, die in den letzten Jahren erzielt wurden, stagnieren. Und wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann werden in den nächsten 7 Jahren fast 60 Millionen Kinder und Jugendliche dem Risiko ausgesetzt werden, dass sie sterben, obwohl es vermeidbar in vielen Fällen gewesen sein könnte.
So einen heißen Sommer gab es noch nie. Im vergangenen Jahr erlebte Europa eine Hitzewelle nach der anderen. So beschreibt es der EU-Klimadienst Copernicus. Jakob Mayer.
Die Durchschnittstemperatur lag um 0,3 Grad über dem langjährigen Mittel und 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Nur 2020 war es noch wärmer. Der Westen und Norden Europas erlebte lange und intensive Hitzewellen, der Südwesten Dürren und schwere Waldbrände. Laut Copernicus sind die Temperaturen in Europa in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so stark gestiegen wie im weltweiten Durchschnitt. Die Konzentration der Treibhausgase CO2 und Methan hat sich auch im vergangenen Jahr erhöht. Die stellvertretende Copernicus-Direktorin Samantha Burgess spricht von einem weiteren Jahr der Klimaextreme in Europa und weltweit.
Der Begriff Klimaterroristen ist das Unwort des Jahres 2022. Mit dem Begriff würden pauschal Menschen diskreditiert, die sich für Klimaschutzmaßnahmen und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens einsetzten, begründete die Jury aus Sprachwissenschaftlern ihre Entscheidung. Deren Vorsitzende ist die Germanistikprofessorin Constanze Spieß.
Problematisch ist es für uns, weil hier ein Vergleich gezogen wird, der so nicht zutreffend ist. Man muss ja den Terrorismusbegriff in einen größeren Zusammenhang sehen. Wenn man nur die bundesdeutschen Diskurse seit 1960 betrachtet, dann haben wir den Linksterrorismus, RAF, den folgt dann später der islamistische Terrorismus und der Rechtsterrorismus. Und in diese Reihe wird, wenn man die Bezeichnung Klimaterroristen verwendet, werden die Aktivitäten gestellt. Und das ist für uns problematisch.
Fokus Südwest.
Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-jährigen Mädchens in Illerkirchberg bei Ulm hat die Polizei den Tatverdächtigen inzwischen vernommen. Der 27-Jährige habe die Tat eingeräumt, hieß es. Peter Köppler.
Wie Staatsanwaltschaft und Polizei heute mitteilten, fand die förmliche Vernehmung bereits vor 5 Tagen statt. Der Asylbewerber aus Eritrea habe zugegeben, am 5. Dezember morgens auf das Mädchen auf dem Schulweg mehrfach eingestochen zu haben. Die Aussagen passen laut Polizei zur Spurenauswertung, denn man habe am Tatmesser DNA-Spuren des 27-Jährigen gefunden und an seiner Kleidung DNA-Spuren des Opfers. Zum Motiv machen die Behörden weiter keine Angaben. Hier müssten bisherige Ermittlungen erst noch überprüft werden. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in einem Justizvollzugskrankenhaus.
Die CDU-Fraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag berät über die künftige Fraktionsspitze. Der Fraktionsvorsitzende Baldauf hatte kurz vor Weihnachten überraschend seinen Rückzug für Ende März angekündigt. Dies hatte erhebliche Unruhe in Fraktion und Partei ausgelöst. Denn Baldauf soll sich nicht freiwillig, sondern auf Druck aus den eigenen Reihen für den Rückzug entschieden haben. Matthias Zahn.
Vor Beginn der Klausur sagte Baldauf auf Journalistenfragen, man habe eine Verantwortung für Partei und Fraktion. Dies müsse die Fraktion heute intensiv diskutieren. Und dann brauchen wir eine Lösung, so Baldauf wörtlich. Auf die Frage, ob es bei seinem angekündigten Rücktritt Ende März bleibe, gab Baldauf keine klare Antwort. Dies werde jetzt gleich alles angesprochen. Er habe dazu bisher nichts in der Presse gesagt. Mit welchem Ergebnis die Klausurtagung endet, gilt als offen. Möglicherweise wird das Treffen morgen fortgesetzt.
Unter anderem in Frankenthal und Ludwigshafen haben die Vereine Karnevalsumzüge an Rosenmontag abgesagt. Grund ist das sogenannte Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, wonach ein Sicherheitskonzept vorzulegen ist. Unter diesen Vorzeichen hielt der Verband Rheinische Karnevalskooperationen RKK in Koblenz seinen Neujahrsempfang ab. Andreas Griesam, wie war die Stimmung?
Ja, auf der einen Seite ausgelassen. Die Karnevalisten freuen sich darauf, nach 2 Jahren Pandemie endlich wieder Karneval feiern zu dürfen mit Sitzungen und Umzügen. Aber, und dieses Aber trübte die Stimmung erheblich, viele Vereine kommen mit den geforderten Sicherheitsauflagen nicht klar. Sicherheitskonzepte entwickeln, Security-Leute engagieren, Zufahrtswege zu Umzugsstrecken mit Absperrgittern oder Lastwagen blockieren. Das ist einfach zu viel verlangt, sagt der RKK-Vorsitzende Hans Meyer.
Ich sehe es als völlig überzogen an. Warum müssen Wege abgesperrt werden? Warum ist dieses erhöhte Sicherheitsbegehren? Das liegt im Verschulden der Politik.
Die, so Meyer, würde zu hohe Anforderungen stellen und damit, so wörtlich, das Brauchtum und das Ehrenamt angreifen.
Und sonst so?
Mit großer Spannung war im Vereinigten Königreich dieser Tag erwartet worden. Der Verkaufsstart der Memoiren von Prinz Harry, der darin mit seiner Herkunftsfamilie abrechnet. Lange Schlangen vor den Buchläden, Fehlanzeige. Das hatte aber auch damit zu tun, dass das Buch des Windsor-Rebellen online bestellt werden kann. Jedenfalls ist das Interesse enorm. Seit Tagen beherrscht das Thema die britischen Schlagzeilen. Und der Prinz droht mehr und mehr zum Dirty Harry zu werden. Imke Köhler.
Harry hat in den vergangenen Tagen für sein Ausplaudern intimer Details viel Kritik bekommen. Dass er öffentlich schmutzige Wäsche wäscht, kommt nicht gut an. Harrys Beliebtheitswert ist auf einen neuen Tiefststand gestürzt. In einer YouGov-Umfrage bewerten ihn nur noch 26% der Befragten positiv. Auch wenn das Medieninteresse an Tag 6 nach den ersten Leaks langsam abebbt, wird die Saga weitergehen. Harrys Vertrag sieht noch ein zweites Buch vor. Und Gerüchten zufolge will auch Meghan noch ein Buch schreiben.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.